Am Morgen des 7. November 1944 öffnete der Wärter die schwere Eisentür zu einer der Todeszellen im Tokyota Sugamo-Zuchthaus. Der Mann in der Zelle erhob sich. Nicht zum ersten Mal besuchte ihn der Direktor der Anstalt. Diesmal jedoch sollte es sein letzter Besuch sein. Der Verurteilte erkannte es sofort an den feierlichen Gebärden.
Das also war der Tag, an dem er sterben sollte. Ein Feiertag. Zwar nicht für die Henker, aber für ihn, den Kommunisten Dr. Richard Sorge. Der 27. Jahrestag der großen sozialistischen Oktoberrevolution war angebrochen.
Sicherlich fand er das Zeremoniell, das der Zuchthausdirektor veranstaltete, albern und höchst überflüssig. Doch Direktor Ishijima hatte nun einmal seine Vorschriften.
Name und Alter?
Richard Sorge, 49 Jahre alt.
Der Justizminister hat angeordnet, dass Ihre Hinrichtung heute zu erfolgen hat. Wir erwarten, dass Sie ruhig sterben.
Nachdem er diese Mitteilung verlesen hatte, ließ der Beamte das Blatt Papier sinken und blickte Richard Sorge an.
Haben Sie Ihrem letzten Willen noch etwas hinzuzufügen?
Nein. Meinen letzten Willen habe ich niedergeschrieben.
Haben Sie noch etwas zu sagen?
Übermitteln Sie allen Lebenden, Sorge starb mit den Worten, es lebe die Sowjetunion, es lebe die Rote Armee.
Danach wandte sich Sorge an den Gefängnispriester und sagte,
ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, aber Ihre Dienste werden nicht benötigt. Ich bin bereit.
Wer war dieser glühende Revolutionär, dieser an Kühnheit und Mut unübertroffene Kundschafter?
Die wirkliche Unsterblichkeit liegt in der Uneigennützigkeit der Heldentat, in der tiefen Liebe zu den Menschen.
Richard Sorge und seine Kampfgefährten, das waren Menschen, die der internationalistischen Pflicht grenzenlos ergeben waren. Leidenschaftliche Antifaschisten, die bewusst ihr ganzes Leben dem Kampf für den Frieden widmeten.
Die ersten Worte, die Richard lernte, waren russische. Bis zum 4. Lebensjahr sprach er nicht Deutsch. In seinem Gedächtnis blieben die Weiten Russlands, der helle Himmel im Kaukasus und das Licht des Kaspischen Meeres. Im Kreis seiner Familie und Freunde nannte man ihn Ika.
Der 18-Jährige beendete nicht die Oberrealschule in Berlin-Lichterfelde. Er verlässt das Haus und meldet sich während des Ersten Weltkrieges als Freiwilliger in die Kaiserliche Deutsche Armee. Man versetzte den Soldaten Sorge, der in einem Infanterieregiment diente, nach Belgien, wo es zu erbitterten Schlachten kam.
Von der Schulbank zum Schlachthof.
Das Kriegsabenteuer hatte auf die Begeisterungsfähigkeit meiner 18 Jahre seine faszinierende Anziehungskraft ausgeübt.
Doch das unmittelbare Kriegserlebnis ernüchterte ihn, wie viele andere. Tote, verkrüppelte, sinnlose Blutbäder. Sorge selbst wurde dreimal verwundet. Zum Unteroffizier befördert, mit dem Eisernen Kreuz zweiter Klasse ausgezeichnet und von seinen Vorgesetzten wegen Auflehnung mehrmals bestraft.
Nachdem unser Schlachtendurst einmal gestillt war und unsere Abenteuerlust befriedigt, begannen Monate der Betäubung und der Verwirrung bis ins Innerste.
Und hier überlegte er das erste Mal, für wen. Wie viele deutsche Soldaten waren schon vor ihm in Frankreich eingedrungen und hatten sinnlos gekämpft? Wissen die Soldaten, für wen solche Kriege geführt werden?
Meine politische Wissbegierde trieb mich dazu, nach den geheimen Ursachen dieses Aggressionskrieges zu suchen. Wen interessierte dieses oder jenes Land mit seinen Bergwerken, seinen Industrien?
Sein Standpunkt festigte sich. Er wurde Kommunist und illegaler Kämpfer.
Nach dem Krieg besuchte er die Universität, wurde Mitglied der Partei Ernst Thälmanns und bald einer ihrer bekanntesten und von den Feinden gefürchtetsten Propagandisten. 1920 beteiligte er sich an der Zerschlagung des Kapp-Putsches und half mit, den Generalstreik zu organisieren. Wegen seiner revolutionären Tätigkeit wurde er von der Universität gewiesen.
Um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ging der Doktor der Staats- und Wirtschaftswissenschaften ins Bergwerk arbeiten. Aber auch hier vergisst er nicht seine Pflichten als Revolutionär.
Der Beruf war hart und ich war gehandicapt durch meine Verwundungen. Doch ich habe diesen Entschluss nie bereut. Die Erfahrungen, die ich unter Tage sammelte, haben mir ebenso sehr genutzt wie jene, die ich auf dem Schlachtfeld machte. Und sie waren ebenso nützlich für die Partei. Ich erzielte ziemlich schnell gute Ergebnisse unter den Bergarbeitern. Ich gründete eine kommunistische Gruppe in der ersten Grube, in der ich arbeitete, und sah, wie sie sich zufriedenstellend entwickelte. Ich wiederholte diesen Vorgang in einer zweiten und in einer dritten Grube im gleichen Revier.
1924 wird Richard Sorge eingeladen, in der Sowjetunion am Institut für Marxismus-Leninismus zu arbeiten. Und so erfüllte sich das, wovon er nicht zu träumen wagte.
Ende Dezember fährt er nach Moskau und wird Bürger seines Mutterlandes.
Im März 1925 wird er durch das Chamownitschewska Kreiskomitee der allrussischen kommunistischen Partei der Bolschewiki in die Partei aufgenommen. Man händigt ihm das Parteidokument aus.
Wenn es sein muss, gebe ich für die Partei und für die Heimat mein Leben.
Das Jahr 1929 bedeutet einen weiteren Einschnitt in Sorges persönlicher Entwicklung. Staatsbürger der UdSSR geworden, gibt er seine Tätigkeit als Propagandist und direkter Parteiarbeiter auf und entscheidet sich freiwillig, nach China zur Aufklärung zu fahren. Während seiner dreijährigen Kundschaftertätigkeit studierte er das Altertum, die neuzeitliche Geschichte sowie Wirtschaft und Kultur Chinas und führte umfangreiche Untersuchungen der Politik dieses Landes durch. Gleichzeitig beschäftigte er sich mit der chinesischen Sprache.
Vor seinem China-Einsatz lernt Sorge die Schauspielerin Jekaterina Alexandrowna Maximowa kennen. Zuerst gab ihm Katja Unterricht in der russischen Sprache, die Richard zu dieser Zeit noch nicht gut beherrschte. Sie schlossen Freundschaft. Und aus dieser Freundschaft wurde Liebe. Er wurde ein häufiger Besucher ihrer Halbkellerwohnung in der neuen Kislowski-Straße.
Literatur, Kunst und Musik waren die Gebiete, auf denen beide Interessen zusammentrafen.
Katja begriff, Richard ist ein Mensch mit besonderem Schicksal. Sogar die dreijährige Trennung, als Richard in China arbeitete, erschütterte die Liebe Katjas zu ihm nicht. Diese Liebe überstand alle Prüfungen.
An dem Tag, an dem Richard aus China zurückkehrte und sie auf der Kislowski besuchte, heirateten sie.
Sein Ideal ist es, ein guter Familienvater zu werden, sich mit der Wissenschaft zu beschäftigen, solide Arbeiten über Asien zu schreiben, Kinder zu erziehen und immer neben seiner geliebten Katja zu sein. Sie denken an den Namen ihres zukünftigen Kindes.
Denkst du noch an unsere Abmachung betreffs des Namens? Von meiner Seite möchte ich diese Abmachung dahingehend verändern. Wenn es ein Mädchen wird, dann soll sie deinen Namen tragen. Auf jeden Fall einen Namen mit dem Buchstaben K. Ich will keinen anderen Namen, und wenn es der Name meiner Schwester sein sollte, die immer sehr gut zu mir war. Oder gib diesem neuen Wesen zwei Namen. Einer von beiden muss aber unbedingt deiner sein. Bitte erfüll mir meinen Wunsch, wenn es sich um ein Mädchen handelt. Wenn es ein Junge wird, dann entscheide die Frage über seinen Namen mit W.
Die Entwicklung im Fernen Osten wurde von der sowjetischen Regierung aufmerksam verfolgt.
1931-32 besetzten Truppen des japanischen Kaiserreiches die Mandschurei und bauten das Gebiet an der sowjetischen Grenze zu einer Angriffsbasis gegen die Sowjetunion aus.
1933 trat Japan demonstrativ aus dem Völkerbund aus, der die Aggression nachdrücklich verurteilt hat.
Das aggressive Japan befand sich auf dem Weg zum Faschismus.
Im Mai 1933 verließ Sorge Moskau und reiste nach Deutschland. Wenn er wie geplant in Japan als deutscher Journalist auftreten wollte, musste er Dokumente vorweisen, an deren Echtheit sogar die äußerst misstrauische japanische Geheimpolizei nicht zweifeln konnte. Er brauchte einen gültigen deutschen Auslandspass, Empfehlungen und Aufträge, möglichst Verträge mit guten deutschen Zeitungen, denn er sollte in Japan unter seinem richtigen Namen auftreten.
Am 6. September 1933 landete Richard Sorge in Yokohama und begab sich sofort nach Tokio.
An dem Mann mit dem Handköfferchen, der im Passagierstrom das aus Kanada eingetroffene Linienschiff verließ, war nichts, aber auch gar nichts Auffälliges zu entdecken. Im Zollgebäude musste er sich, wie alle Reisenden, einer Kontrolle unterziehen. Auch sein inzwischen angelandetes Gepäck wurde untersucht. Er gab an, sich als Korrespondent verschiedener namhafter europäischer Zeitungen für die nächsten Jahre in Tokio niederlassen zu wollen. In seinem Gepäck fand man trotz eifriger Suche nichts Verdächtiges.
Japan galt als das Land, in dem die Angst vor Spionen schon zum Komplex geworden war. Verdächtig war jeder Ausländer, besonders mit weißer Haut. Sorges deutscher Pass war echt und wies viele Visa auf.
Sein erstes Ziel war die deutsche Botschaft, die Botschaft Nazi-Deutschlands.
Dieser Dr. Sorge war groß, gut gebaut, gut aussehend und geschmackvoll angezogen. Alles an ihm bewies einen gut erzogenen Menschen mit glänzenden Manieren. Er bemühte sich nicht, einen besonderen Eindruck zu machen und mit Sensationen zu betäuben.
Aber jedes Wort von ihm hatte Gewicht.
Mit Erzählungen über Kleinigkeiten aus dem Alltag des Dritten Reiches und mit leichtem Humor verstand er es, die Botschaftsangestellten für sich einzunehmen.
Sorge war auf die Begegnung mit den Faschisten gut vorbereitet. Hitlers Mein Kampf hatte ihn mit der Ideologie und Phraseologie des Faschismus vertraut gemacht. In 3 Monaten war er ein perfekter Nazi geworden.
Sorge begriff diese Leute sofort und er handelte entsprechend. Schon nach dem ersten Kennenlernen glaubte jeder, dass nach Tokio ein sehr reizender und kluger junger Mann gekommen ist. Seine blauen Augen, leicht zusammengekniffen, schauten fröhlich und sicher. Seine Bewegungen waren ruhig und gemessen. So kann sich in einer unbekannten Umgebung nur ein Mensch bewegen, der Herr der Lage ist. Und er war Herr der Lage, denn er wusste, mit wem er es zu tun hatte.
Sorge wurde nacheinander beschattet von dem Reporter Aritomi, von dem Besitzer des Hotels, in dem er wohnte, von einem russisch sprechenden Provokateur, von seiner Haushälterin und von einem japanischen Dolmetscher. In sein Haus wurde eine Abhöranlage installiert.
Sein Lieblingsausspruch waren die Zeilen Goethes:
Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss.
Max Clausen, einer von Sorges engsten Mitarbeitern und Kampfgefährten in China und Japan, sah Sorge im täglichen Leben öfter als die anderen.
Richard war in allem ausgeglichen. Wenn er gezwungen war, an Gesellschaften teilzunehmen, dann trank er nie mehr als die anderen. Aber im Allgemeinen war er ein Weinliebhaber. Wenn wir zu zweit waren, rührten wir niemals den Wein an. Wir hatten immer etwas Wichtiges zu tun. Dass Richard viele Frauen hatte, wie man in bürgerlichen Publikationen liest, entspricht nicht den Tatsachen. Die Frauen, mit denen Richard Umgang hatte, darunter auch die Frau des Nazi-Botschafters Ott, halfen uns in der Arbeit, ohne es selbst zu merken. Richard erzählte mir, dass Ott nicht in der Lage gewesen wäre, der Hitler-Regierung einigermaßen glaubhafte Mitteilungen zu geben, weil Ott kaum solche Informationen erhalten konnte, wie sie ihm Richard gab, denn Ott hatte natürlich nicht diese Verbindungen, die Richard hatte. So lag es zum großen Teil bei Richard, wie und worüber Ott die Hitler-Regierung aus Japan informierte.
Sorge beobachtete als Wissenschaftler und Reporter, berichtete als Kundschafter und Journalist. Er stellte wirtschaftliche und militärische Prognosen auf, verfolgte massenpsychologische Prozesse. Ihm entging keine innenpolitische oder außenpolitisch-strategische Umorientierung. Er nutzte Statistiken und Bilanzen aus.
Ein gebildeter, energischer, strenger, in der Arbeit sehr anspruchsvoller, aufmerksamer und feinfühliger Genosse. Das heißt, ein echter Kommunist, das war Richard Sorge. Er war einer der bedeutendsten Mitarbeiter der sowjetischen Aufklärung.
Richard hatte eine große Willenskraft und war kaum aus der Ruhe zu bringen. Aber unruhig wurden wir alle, als wir sahen, welche Entwicklung der Krieg gegen die Sowjetunion anfänglich nahm. Er schritt durchs Zimmer und sagte zu mir:
Weißt du, Max, von hier kommen wir nicht mehr weg. Nur wenn rasch entscheidende Veränderungen auf dem Kriegsschauplatz eintreten sollten, werden wir hier noch lebend herauskommen. Jetzt müssen wir uns nur beeilen, alles bis zu Ende durchzuführen.
Sorges Mitarbeiter achteten seinen klaren Verstand, seine Belesenheit, seine Fähigkeit, sich leicht in den kompliziertesten Fragen der Innen- und Außenpolitik der Staaten zurechtzufinden. Sie bewunderten seine Furchtlosigkeit und Überzeugungskraft. Sorge war für sie ein vorbildlicher Kommunist. Er verstand es, ohne geschwollene Reden und laute Phrasen unaufdringlich Einfluss zu nehmen und zu erziehen. Er zwang einen zum Denken, um unausbleiblich zu den Schlussfolgerungen zu gelangen, zu denen er nach einer klaren Analyse der Lage schon vorher gekommen war.
An Sorges Einsatz in Japan knüpften sich große Erwartungen. Die Verantwortung für die Sicherheit des ersten sozialistischen Staates der Erde gebot den Sicherheitsorganen auch und besonders den militärischen Ereignissen im Fernen Osten ihre Aufmerksamkeit zu widmen. Sorge wusste um die große Verantwortung, die er gegenüber den Völkern der Sowjetunion trug.
Dr. Sorge enttäuschte nicht. Anfang Mai 1941 jagte er einen wichtigen Funkspruch an die Zentrale.
Militärattaché Scholl erklärte, von Seiten der Deutschen sind Flanken- und Umgehungsmanöver sowie Absichten der Einkesselung einzelner Gruppen zu erwarten. Der Krieg wird am 22. Juni 1941 beginnen.
Am 22. Juni 1941 überfiel das faschistische Deutschland ohne Kriegserklärung und unter Bruch der vertraglichen Abmachungen die Sowjetunion. Der Plan Barbarossa war angelaufen. Trotz erbitterten Widerstands drängte der faschistische Angriff bis vor Moskau.
Kurz vor ihrer Verhaftung jagten Dr. Sorge und Max Clausen eine letzte Spitzenmeldung in den Äther.
Japan wird Amerika und England angreifen. Die Gefahr für die Sowjetunion ist vorbei.
Aufgrund dieses Funkspruches konnte die sowjetische Armeeführung frische Divisionen in den Moskauer Raum führen, wo die Wehrmacht zur Durchführung des Operationsplanes Taifun angetreten war, um die sowjetische Hauptstadt zu erobern. Die sibirischen Divisionen halfen, der Nazi-Wehrmacht vor Moskau eine entscheidende Niederlage zuzufügen.
Drücken unsere besten Wünsche für die schweren Zeiten aus. Wir werden hier hartnäckig unsere Arbeit weiter durchführen.
Einmal waren in einem Funkspruch 2000 Wortgruppen. Ich funkte zunächst eine Hälfte und am nächsten Tag die zweite, weil alles auf einmal zu lange gedauert hätte und zu gefährlich gewesen wäre.
Der Funker Clausen und die anderen Angehörigen der Gruppe Ramsay arbeiteten vorsichtig, mit größter Konspiration und Disziplin. Doch die Masse an Informationen, die 1941 gesammelt, verarbeitet und weitergegeben werden musste, erhöhte die Gefahrenmomente für die Gruppe ständig. Hinzu kam die permanente Bedrohung durch die japanische Geheimpolizei. Sie konzentrierte sich besonders auf Angehörige der verbotenen Kommunistischen Partei Japans und erpresste, konnte sie eines Kommunisten habhaft werden, Geständnisse mit beispiellosem Terror und Sadismus.
Alle wussten in dieser Zeit angespannter Arbeit, die Gruppe trat jetzt in eine neue, womöglich letzte Phase ihres Bestehens. Aus der noch verbleibenden Zeit musste alles herausgeholt werden, ohne an die Folgen zu denken. Sorge liebte das Leben wie jeder andere. Oder liebte er es mehr als jeder andere? Sorge hätte mit Erfolg sein Leben an einem wirtschaftswissenschaftlichen Lehrstuhl verbringen, angesehener Gelehrter werden und Schüler sowie ihre Nachfolger heranbilden können. Er hätte können, wenn nicht seine aktive Natur unverzügliches Handeln zum Wohle der Menschheit gefordert hätte. Das Höchste aber waren der Frieden und die Sicherheit des sozialistischen Staates. Deswegen lohnte es sich, auf das Leben eines Wissenschaftlers, auf das Familienglück zu verzichten und seinen eigenen Kopf zu riskieren. Er konnte ebenso heiß lieben wie tief hassen.